Lebensraum am Rande des Himmelreichs. Dieses sicherlich ungewöhnliche Predigtthema habe ich ausgesucht, weil ich schon seit einiger Zeit Beobachtungen gemacht habe. Und zwar ist doch die Frage für Christen: Bin ich gerettet? Vielleicht allgemeiner formuliert: Bin ich nahe an dem, was mein Leben ausmacht oder ausmachen sollte? Bin ich in der Spur des Schöpfers? Und da geht es, glaube ich, einem jeden von uns so, dass man sich innerlich positioniert. Manche fühlen sich mittendrin. Gerade auch eine christliche Gemeinde wie unsere bietet ja auch ausreichend Gelegenheit, sich zu entfalten und aufgenommen zu fühlen. Mancher fühlt sich mehr am Rande, nicht richtig beachtet, vielleicht mit schlechtem Gewissen. Manch einer versteht gar nicht, was diese Frage überhaupt soll. Ist das denn wichtig fürs Leben? Und da ist auch meine Beobachtung, dass gerade Menschen, die so mittendrin sind, meinen, alles super, alles okay. Und in ihrem Blick auf diesen vermeintlichen Rand des Himmelreichs abschätzig sehen. Ach, das ist ja nur der und der. Das ist ja der, der macht ja dies und jenes falsch. Das ist der will ja gar nicht so richtig was mit uns zu tun haben. Der ist ja so vorsichtig. Also die ist ja so kompliziert, so schwierig. Und da ist meine Tochter oder mein Sohn, oh, ist das ein kompliziertes Verhältnis. Wenn sie denn nur so wären wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Wer kennt diese Gedanken nicht? Und in diesem Zusammenhang dürfen wir heute auf das Wort Jesu hören. Was sagt er dazu? Er ist ja der Chef der christlichen Gemeinden. Er ist der, der sagt, wo es lang geht. Und so lesen wir in Lukas 18 ab Vers 9 das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Er sprach, also Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner stand fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mit mir, dem Sünder, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieses Gleichnis hat es in sich und ich möchte es als Start nehmen in dieses Thema. Was sagt Jesus? Da gibt es zum einen den Pharisäer und zum anderen den Zöllner. Ich möchte sie mal kurz charakterisieren. Die beiden zieht es zum Tempel. Und der Tempel war damals in Israel der Ort, an dem Gottes Gegenwart unmittelbar zu spüren war. Man konnte dort zu ihm beten. Dort waren die Gebete, so dachte man sich das, am wirkungsvollsten. Dort war man konzentriert bei der Sache. Man war nicht abgelenkt durch den Alltag, sondern dort konnte man beten. Und den Pharisäer wie den Zöllner zieht es dorthin. Sie zieht es zum Zentrum des Himmelreichs. Der Pharisäer, der gehörte einer Gruppe von Menschen an, die das Judentum quasi in dem ganzen alten, schwierigen Geschehen, da wurde ja Israel und Juda erobert durch Assyrien, danach von Babylonien, sie wurden verschleppt und sie durften irgendwann unter den Persern wieder zurückkehren, durften wieder Jerusalem aufbauen, durften auch den Tempel aufbauen, das immer in großen Kämpfen. Und dann kam das Römische Reich, welches emporschoss und welches eine unwahrscheinliche Machtfülle ausbreitete. Und in dieser Machtfülle wollten die Juden natürlich ihre eigene Souveränität behalten. Und das war nicht so einfach, denn wenn so eine große Macht kommt, die erdrückt einen. Und so war es auch so, dass die Pharisäer einfach das Judentum, ich möchte fast sagen, neu erfunden hatten. Sie haben es neu entdeckt, auch zu leben, wenn bestimmte Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten. Sie haben das Gesetz neu entdeckt. Sie wollten ganz treu dem Gott dienen, der durch das Gesetz auch ihnen Segen verheißen hatte. Und die Pharisäer waren nachher die einzige Gruppe des Judentums, die diese ganzen Schwierigkeiten, diesen ganzen Prozess des Auslöschens überlebt haben. Und sie gibt es auch heute noch. Das waren Menschen, die waren ehrlich, überzeugt davon, das Richtige zu tun. Und ausgerechnet diese Menschen, die nimmt Jesus hier als Beispiel. Und das ist genauso, als wenn wir als überzeugte Christen das tun wollen, was in seinem Wort steht, weil es quasi unser Gesetz ist. Wir wollen es verwirklichen in unserem Leben. Und genau in diesem Charakterzug liegen wir. Wie leicht ist es denn, wenn man etwas erkannt hat und für richtig erkannt hat und es war im Leben, dass man dann geringschätzig auf andere schaut, die das nicht erkannt haben, die fernab der Heimat sind, gottlos, wankelmütige Typen. Und dann gab es den Zöllner. Der Zöllner ist in einer Berufsgruppe, der Zolleinnehmer, also der Grenzwächter, die dafür sorgten, dass der Staat seine Einnahmen bekam. Und als Zolleinnehmer hatte man auch eine gewisse Macht. Und es gab nicht wenige, die diese Macht ausnutzten, auch zu ihrem eigenen Vorteil. Und bei den frommen Juden waren die Zöllner quasi Berufssünder. Der konnte gar nicht anders als sündigen. Der hatte einen Beruf, der war vom Beruf Sünder. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, manch einer von euch ist im Berufen gewesen, wo es gewisse Schwierigkeiten gibt. Also man kriegt das nicht so einfach mit dem christlichen Glauben übereinander. Ich kenne das sehr wohl auch. Sicherlich auch in Bereichen, wo man nicht denkt, dass das so problematisch ist. Aber das gibt so Kleinigkeiten, manchmal sind es große Sachen, manchmal sind es Kleinigkeiten. Da denkt man, oh ja, man ist da mittendrin und man wird immer und immer wieder sündig. Und man weiß, es gibt kein richtiges Rauskommen. Was soll ich denn tun? Soll ich den Beruf verlassen? Soll ich irgendwas anderes machen? Soll ich auf den Nordpol gehen? Ich weiß es nicht. Da ist es kalt. Ja, dann ab zum Äquator, was weiß ich, mitten im Dschungel. Da gibt es andere Gefahren. Was soll ich tun, damit ich da rauskomme aus dieser stetigen und ständigen Sünde? Ich kann es nicht. Und diesem Berufssünder steht der Pharisäer gegenüber. Und dann lässt Jesus dem Pharisäer ein sehr frommes Gebet sprechen. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ach, es geht's mir gut. ist das schön. Es ist gut, in deiner Nähe zu sein, so ganz nah am Zentrum des Himmelreichs. Es ist so wunderbar und es wird immer wunderbarer, wenn ich noch diesen Gegensatz zu all diesen sehe, die das nicht haben. Kennt ihr das? Na, sich so richtig schön erhaben zu fühlen und den anderen unten zu lassen, das ist doch ein ganz, ganz tiefes Menschengefühl, diese Machtstellung auszukosten. Ja, dem Herrn der Schöpfung, dem Allgewaltigen nahe zu sein und ihm zu dienen und er dient mir. Und die anderen, die das nicht wissen, die sind so arm dran, das sind so eine Schlucker. Und dann zählt er auf, was er alles tut. Und das ist nicht wenig. Er schafft etwas dafür. Er gibt sich Mühe. Er verzichtet auf etwas. Er fastet. Habt ihr schon mal gefastet? Einfach mal aufs Essen verzichtet. Einen Tag lang. Das macht man nicht einfach so aus Spaß. Und wie geht es dem Zöllner? Der Zöllner, der getraut sich nicht mal zum Himmel zu blicken. Dem geht es schlecht. So ganz nah im Zentrum des Himmelreichs. Der weiß, dass er schuldig ist und dass er wieder schuldig werden wird. Und sein einziges kleines Gebet ist: Oh Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und dann sagt Jesus: Dieser Zöllner, dieser Schlucker, dieser sündige Mensch, der ging gerechtfertigt nach Hause. Und der Pharisäer nicht. Wie jetzt? Also wenn wir jetzt mal unsere christliche Moral dann auf den Prüfstand nehmen, heißt das, dass Christen, die ganz treu glauben und Opfer in ihrem Leben aufnehmen, in Gefahr stehen, am Himmelreich vorbeizuschrammen? In dem Augenblick, wo sie den Geringen nicht achten, er sprach ja zu den einigen, die übrigen für nichts achteten. Und jetzt überlegen wir gemeinsam. Wir schauen unsere Menschen im Umfeld an. Wer begegnet uns? Mit welcher Würde begegne ich diesem Menschen? Mit welcher Achtung und mit welchem Respekt begegne ich ihm? Das beginnt ganz klein in der Familie. Das beginnt bei Vater und Mutter. Das beginnt bei Bruder und Schwester, bei Sohn und Tochter. Es heißt nicht, dass ich mich unter sie stellen soll und unter sie beugen soll, sondern es heißt nur, dass meine Augen sie heben als Kinder Gottes. Das sind Menschen, die genauso dem Himmelreichszentrum nahe sein möchten wie du und ich. Menschen, die am Rand der Gemeinde stehen, sind genauso mit Würde zu behandeln, weil sie es genauso suchen, vielleicht nicht auf demselben Wege wie du und ich. Menschen, die in unseren Augen sündigem Verlangen nachgeben, sind ebenfalls mit Würde zu behandeln. Denn was machen sie? Sie suchen auch nur das Zentrum des Himmelreichs. Und ich nehme mal diese kühne Behauptung, dass ich sage, es ist kein Mensch ausgeschlossen davon, dass er nicht das Zentrum des Himmelreichs sucht. Nur die Wege sind unterschiedlich. Und ob man zum Ziel kommt, ist auch unterschiedlich. Und so gibt es sehr schwierige Wege, die Menschen wählen. Die meistgegangenen Wege sind die Wege der Gewohnheit und des Lernens von den Vorfahren, von den Eltern. Und man übernimmt im Prinzip selbe Muster. Und man hofft, dass diese Wege zu dem führen, wo man sagt, man ist zu Hause, man ist da. Und das ist so spannend, wie Menschen und wie ganze Menschengruppen gar nicht lassen können von den Mustern. Wie sie schlicht in einer Tradition stehen, wo sie schlecht ausbrechen können. jeden Menschen zieht es zum Ursprung. Dort, wo er das tiefste Zuhause in seiner Seele findet. Jeden Menschen. Und sie suchen die Wege, die sie kennen. Und sie wissen nicht, ob diese Wege zum Ziel führen, aber sie kennen keine anderen. Und so ist der Weg der Macht ein Weg zum Himmelreich. Der Weg des Reichtums ein Weg zum Himmelreich. Der Weg der Erotik ein Weg zum Himmelreich. Ein Weg der Schönheit ein Weg zum Himmelreich. Ein Weg der Einheit, ein Weg zum Himmelreich. Das klingt jetzt, ich weiß, das klingt jetzt etwas sehr provokant. Aber das sind in die Schöpfung hineingelegte Werte, die in jedem Menschen wirken. Und sie dürfen sich im Positiven entfalten. Es gibt genug andere Entfaltungen, wo sie zerstörerisch wirken und eigentlich das Gegenteil von dem bewirken, wohin sie hinzuführen scheinen. Und unser Vater im Himmel, dem liegt viel daran, dass wir seine vorgezeichneten Wege achten und in rechter Weise gebrauchen. Und weil das so schwierig ist, so aus den gewohnten Bahnen herauszukommen, von den alten, unbrauchbaren Wegen zu lassen, weil quasi so in der ganzen Menschheitsgeschichte die Sünde einfach drinsteckt. Genau aus dem Grund ist unser Herr Jesus auf die Erde gekommen. Hat er einen alten Weg abgeschnitten und hat einen neuen Weg begründet, indem er sich opferte für die Sünden der Menschen. So formulieren es die Christen. Man könnte es auch anders formulieren. Er hat damit einen neuen Weg möglich gemacht. Und Menschen, die ihm vertrauen, die dürfen diesen neuen Weg in Anspruch nehmen. Und ich möchte noch etwas erzählen über diesen neuen Weg. Einer ist zum Beispiel, den anderen zu achten und zu respektieren. Egal, auf welcher Werteskala er ist. Es gibt im Matthäus einen Text, Matthäus 3, Vers 12. Da sagt Johannes der Täufer: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, und hier bezieht er sich auf Jesus, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und hier sagt Johannes Worte des Gerichts über Menschen. Nämlich, dass Menschen nach dem auch geurteilt werden, was in ihrem Leben die Frucht ist. Und dort gibt es Frucht, zum Beispiel das Getreide, diese puren Körner, die das Leben weitergeben können, die wieder in die Erde gelegt werden können, neu wachsen können. Das ist so die Frucht, die Bestandheit, die Ewigkeitsfrucht. Und dann gibt es die Spreu, okay, das ist viel und leicht und schön, aber es taugt maximal zum Verbrennen und da ist kein Ewigkeitswert dahinter. Und der Johannes sagt, da kommt einer, der wird die Menschheit läutern mit diesem Feuer. Und Paulus, der hat es in der Richtung verstanden, das lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 3 bis 16, ich lese es mal. Da geht es um diesen Konflikt, dass dass Paulus sehr wohl in einer Gemeindeentwicklung, und er hat ja Gemeinden gebaut ohne Ende, Gemeindeentwicklung gesehen hat, da ist Vieles, was Bestand hat und was richtig gut ist und was vorwärts geht, nicht umsonst ist ja das Christentum über den Globus gerast zu der Zeit, ringsherum so quasi durch, innerhalb von kurzer Zeit. Aber da gab es auch vieles, was einfach nichts taugt. Und dann hat er gesehen, dass Menschen anfangen, anderen Menschen nachzufolgen. Zum Beispiel war ein großer Lehrer der Zeit, war der Apollos. Apollos war hoch berühmt und begehrt und Menschen hingen dem Apollos an. Und jedes Wort aus seinem Munde, das war wahr und Gold und hat Bestand. Und manche hingen dem Paulus an. Und da sagt Jesus, da sagt Paulus Folgendes, 1. Korinther 3, Vers 3. Ihr vermögt es aber jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt, noch etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und begießt, sind eins. Jeder wird nach seinem eigenen Lohn empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und so macht Paulus eine Theologie draus. Die Theologie, was ist mit den Werken, die Menschen bauen? Was ist, was ich schaffe? Ist das gut? Hat das Bestand oder wird das zerbröckeln? Oder wenn man so in einem bestimmten Alter ist, dann überlegt man, ja, was war mit meinem Leben? Was habe ich bis jetzt geschafft? Was will ich denn noch schaffen? Und dann sieht man, oh, das zerbröselt alles unter den Fingern, da bleibt nachher nichts mehr. Was ist das, was mich bei Gott hält? Und das ist auch so die Grundlage, die Textgrundlage nachher für die Lehre des Fegefeuers der katholischen Kirche, die dann sagt, ja, es gibt eine Rettung, aber so wie durchs Feuer hindurch. Die Feuerprobe. Also es gibt Menschen, na klar haben die ein Problem. Da ist die Frucht nicht so recht sichtbar. Aber warum ist das so? Bei manchen Menschen ist eine tolle Frucht sichtbar und man denkt, ja, oh, warum geht es mir nicht so? Bin ich jetzt ein armer Sünder? Warum? Ja, und dann es gibt eine weitere Stelle, die steht ebenfalls in 1. Korinther 7, Vers 10 bis 14. Und hier spricht Paulus von der Entfaltung des Himmelreichs durch einzelne Menschen innerhalb einer Ehe. Das ist also der Prüfstein der Menschen, wenn man in einer Zweierbeziehung Mann und Frau zusammen ist und sich einen anderen Partner gewählt hat, den man vom Grund auf eh nicht verstehen kann. Und dann soll man mit ihm ein Leben lang zusammenbleiben und sich auch noch vertragen. Das hat es schon in sich. Und ihr dürft euch vorstellen, zu der Zeit, Korinth war ja eine große Stadt, in der das Leben nur so pulsierte, und zwar in allen Schattierungen. Und dort wuchs christliches Leben. Das heißt, die hatten die Worte Jesu. Die hatten einzelne aufgeschriebene Blätter, Und die versuchten nun, diesen Jesus in ihrem Leben zu verwirklichen. Die hatten ihn angenommen, die hatten eine riesige Freude, hatten aber auch ein mächtiges Chaos auch und probierten auch alle Schattierungen des Lebens aus, auch in der Gemeinde. Und da hatte Paulus mächtig Mühe, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und unter anderem ist auch das Problem, wenn jetzt zum Beispiel Mann und Frau zusammen sind und jetzt findet einer der Partner zu Christus. Und dieser Anspruch, den Christus stellt, war auch damals schon sehr radikal. Das heißt, man unterstellt sein Leben Jesus Christus und in Jesus, dem Vater im Himmel. Man wird gehorsam. Und jetzt ist aber im Leben noch ein anderer Partner, der will auch sagen, was man tun will. Und da gab es Konflikte. Und da gab es sicherlich auch eine Richtung, die sagten, nö, wenn das so ist, trennt euch von eurem Partner, das ist besser. Aber dann wiederum gab es andere, die sagten, ist das nicht zu hart? Wie kann man überhaupt zusammenleben, Christ und Nicht-Christ? Also einer, der diesen Christus-Weg geht und ein anderer, der seinen Weg geht. Geht das überhaupt? Muss das nicht Konflikte bringen? Und da sagt Paulus Folgendes. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, er meint Jesus, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet und versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Ja, das sind die Worte Jesu, die wir auch zumindest in Ansätzen aus den Evangelien kennen. Und dann sagt Paulus, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Also er ist sich unsicher. Er sagt es nicht in derselben Autorität wie den anderen Satz. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Das ist ein Wort. Da ist der ungläubige Part, der nicht diesen Glauben teilt, ist geheiligt. Was bedeutet das? Also es sagt Paulus, es sagt nicht Jesus. Ja, also Paulus hat sich aber seine Gedanken gemacht. Der hat darüber nachgegrübelt. Der hat beobachtet. Und ich denke, er hat auch gesehen, dass in der Praxis wirklich hier etwas passiert, was man so bezeichnen darf. Dass Menschen diese Heiligung, also dieses Himmelreich quasi abbekommen, wenn sie in die Nähe von Menschen kommen, die Christus nachfolgen. Das ist erstaunlich. Und das heißt nicht, dass dieser Mensch, der Christus nachfolgt, in irgendeiner Weise aktiv werden muss. Der muss nicht missionieren, der muss nicht belatschern, der muss nicht überzeugen wollen. Der muss gar nichts. Der muss einfach nur durchleuchtet sein. Da ist das Licht, das ist Jesus Christus, der helle Morgenstern. Und der leuchtet in mein Leben rein und ich öffne mein Herz und lasse ihn rein. Und ich leuchte selber. Und dieses Licht, weil ich es durch Jesus Christus habe, leuchtet andere an. Und das ist die Heiligung. Das ist dieses Himmelreich, welches auf die Art und Weise weitergeht. Und meine Beobachtung in der Praxis ist, dass wenn ich jetzt meine, das Himmelreich mit Macht ausbreiten zu müssen, durch Belatschern, überzeugen wollen, missionieren und sonst was, dass ich es eher noch hindere. Weil ich nämlich menschliche Zwangsbeziehungen aufbaue, die einen Grund darstellen, genau das nicht zu glauben. Denn jeder Mensch, wie ich am Anfang gesagt habe, jeder Mensch strebt nach dem Zentrum des Himmelreichs. Jeder, ausnahmslos. Und wenn Menschen sehen, da ist etwas, das hat Anziehungskraft, das hat Liebe, das hat ein Annehmen, das gibt meinem Leben Würde, das achtet mich, dann zieht es sie an. Genauso wie ich angezogen wurde von Menschen, die dieses ausgestrahlt haben. Und die brauchten kein Wort verlieren. Und so ist es, dass im Leben wir uns keinen Druck machen müssen. Das ist kontraproduktiv. Es geht nicht darum, Menschen von unseren Überzeugungen zu überzeugen, sondern es geht einfach darum, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise das Zentrum des Himmelreichs sucht. Und wir haben die Tür. Wir haben Jesus Christus, den wir hier in der Gemeinde verkündigen, als die Tür zum Zentrum des Himmelreichs, hineinzukommen, angestrahlt zu werden und zu leuchten. Durchgeleuchtet zu werden. Damals sagte man zu diesen hohen Herren, durchlaucht. Und genau das will es ausdrücken, dieses durchgeleuchtet werden. Und dann beginnt etwas zu strahlen. Und dieses Strahlen kommt nicht aus mir heraus, sondern es ist ein Weitergeben. Ich kann nicht stolz sein darauf. Es ist nichts, was ich sagen kann, oh Herr, ich danke dir, dass ich jetzt anders bin als der dort. Sondern dieses Strahlen wird bewirken, dass der andere in mein Blickfeld gerät und ich ihn achte. Ich ihm Respekt entgegenbringe, ich ihm Liebe entgegenbringe. So wirken die Strahlen von Jesus Christus. Und so möchte ich zum Schluss dieses Geschehen abrunden mit einer alten Begebenheit, die ich mal in Kürze skizzieren möchte. Es fasziniert mich noch immer und ich bin immer noch auf der Suche danach, wie ist denn das Christentum überhaupt nach Europa gekommen? Und vielleicht kennen einige von euch so die irischen Mönche, die von Irland ausgesendet wurden und dann Europa missioniert haben mit einer eigentümlichen Kraft und Würde. Wir kennen heute die irischen Sprüche, die Segenssprüche, die doch etwas Natürliches und Befreiendes, Frohmachendes haben. Aber die sind relativ spät gewesen. Es gab ziemlich kurz nach der Christianisierung von Kleinasien gab es auch eine Welle nach Europa. Wie kam es dazu? Das Römische Reich war ja regiert von großen, starken Mächten, von Demokratien, zum Teil auch Autokratien und Herrschern. Und im Jahre 300 bis 400, da ging es abwärts mit dem Reich. Es funktionierten manche Sachen nicht mehr so richtig. Die eigene Kraft, auch die militärische Kraft, alarmte. Das Reich spaltete sich in Ost- und Westreich. Konstantinopel und Rom waren so die zwei Machtpole. Und eigenartigerweise gibt es immer wieder Zeiten, in denen andere Völker, die eigentlich kulturell völlig unterlegen sind, stark sind. Die quasi auf Eroberung aussehen sind. Und so gab es im Osten gab es die Scharen von Persern und von aus der indischen Region, die dann rüberdrängten. Die Mongolen hatten auch immer wieder Versuche gemacht, in den Westen zu kommen. Es gab alle möglichen Volksgruppen, die nun nicht gerade christliche Gebräuche hatten. Und es gab unter anderem auch im Südeuropa eine Volksgruppe, die Goten. Und das waren Leute, das waren so richtige Haudegen. Also die kannten keine Gnade, die haben reingehauen, die haben erobert. Aber ich sage, wenn so eine Volksgruppe auf Eroberung aus ist, muss sie irgendetwas haben, was sie am Leben hält. Die müssen eine Ordnung und Struktur haben, sonst funktioniert das nicht. Sonst reiben die sich gegenseitig auf. Die hatten ja noch nicht mal eine Schrift. Die hatten nur einzelne Runen, die sie im heiligen Gottesdienst oder Götzendienst gebrauchten. Da wurde so ein Pfahl in die Mitte gestellt, so ein geschnitzter Holzpfahl. Und der symbolisierte die Ahnen, also die alten Geschlechter, zu denen man aufblickte und von denen Kraft empfang. Und diese hatten Eroberungen gemacht in allen Richtungen. Die hatten die Römer arg bedrängt. Und schließlich auch in Richtung Kleinasien, da wo Paulus gewirkt hat, dieses Gebiet. Und ein bestimmtes Gebiet mitten in Kleinasien, jetzt wo auch viele Flüchtlinge herkommen. Nahe der syrischen Grenze, Kappadokien heißt das, auch ein Kurdengebiet. Heute leben Kurden da. Und dort lebten Christen zu der Zeit. Und diese Christen wurden überfallen und wurden verschleppt. Die wurden mitgenommen als Sklaven. Oder was weiß ich, wozu man so auch Sklaven braucht. Jedenfalls, da war eine dabei, eine Frau, die in diese gotischen Siedlung mit hineingenommen wurde. Und sie trug ihr Christentum mit hinein. Und ihr müsst euch vorstellen, eine Situation, da seid ihr völlig gezwungen. Ihr könnt nicht anders. Ihr werdet gezwungen, etwas zu tun, was ihr nicht tun wollt. Ihr wollt einfach nur nach Hause, aber es geht nicht. Da ist ein Stärkerer, der hält euch fest. Und dann wurde diese Frau verheiratet mit einem Goten. Und was war das Schreckliches? Dieser Gote, der seine Götzen verehrte, der aber diese Frau attraktiv fand. Und vielleicht war es genau das Licht, was aus ihr leuchtete, was sie so auch erotisch attraktiv machte. Und jedenfalls diese Frau, deren Namen wir nicht kennen, wurde verheiratet mit einem Mann, mit einem gotischen Mann. Und sie lebten genau, wie es hier Paulus beschreibt, sie Christin. Und der Gote akzeptierte das. Der Gote akzeptierte das und er sein Heidentum. Und aus dieser Verbindung kam ein Kind. Dieses Kind hieß Wölflein. Wölfling, der kleine Wolf. Wulfila genannt. Und dieser Wulfila hatte von Kindheit auf Gelegenheit, diese beiden großen Weltmächte, die die Eltern verkörperten, zu studieren. Er sah die Stärke des heidnischen Germanentums, des Gotentums. Er sah aber auch die Milde und die innere Stärke seiner Mutter. Und es zog ihn zu den Gründen der Stärke seiner Mutter hin. Und dieser Wulfila, es war im Prinzip ein gigantisches Schauspiel zwischen diesen großen Mächten, in denen dieses kleine Volk oder dieses Gotenvolk, der Terwingen hießen die, lebte. Und dieser Wulfila streckte sich aus nach Jesus Christus. Er wollte wissen, was ist das für eine Kraft, die dahinter steht. Die fasziniert mich. Die ist anders als die Kraft der alten Götzen. Und so ging er dann auch ins römische Gebiet, wurde dort unterwiesen von Christen und kam zurück als Bischof der Terwingen. Und dann begannen die Anfeindungen. Zum einen begann der Wulfila selbst zu leuchten. Er strahlte etwas aus, was die Goten derart sympathisch fanden, dass, ich glaube, sich scharenweise zu Jesus Christus bekehrten. Die wollten diese Herrlichkeit und diese Kraft, sie wollten ins Zentrum des Himmelreichs kommen. Und sie sahen es in dem Wulfila. Und so wogten die Mächte auch innerhalb der Goten ganz hoch. Und es gab Christenverfolgung innerhalb der Goten. Und die Völker trennten sich. Und die Terwingen, die mussten um ihr Leben fürchten. Und so wurden sie quasi ins Römische Reich reingeholt und wurden so eine Schutzmauer gegen den Rest der bösen Welt. Und Wulfila dachte weiter. Und er hatte den Auftrag innerlich verspürt, seinem Volk, den Goten, diesen kriegerischen, kräftigen, urwüchsigen, geradlinigen Volk, diese liebevolle Botschaft des Himmelreichs in Jesus Christus zu bringen. Und er übersetzte die Bibel ins Gotische. Aber es gab keine Schrift. Die hatten noch nicht mal was zum Schreiben. Das waren Barbaren. Und er erfand eine Schrift. Und er suchte nach Wörtern, um das, was im Evangelium steht, deutlich zu machen den Menschen. Und wir wissen relativ wenig über diese nachfolgende Umwälzung im europäischen Land. Eines nur wissen wir anhand der Wirkungen, dass sich dieses Christentum wie ein Lauffeuer von Ost nach West ausbreitete. Und dass viele, viele germanische Stämme, unter anderem auch die Vandalen, dass sie das Christentum annahmen und dass sie dort fortan ihre Stärke suchten. Dass sie Christus verehrten in einer einfachen Frömmigkeit. So dass sogar ein römischer Bischof, weil die christlichen Germanen etwas anders glaubten als der Rest, sagte, das sind die Ketzer, aber diese Ketzer, die leben ehrlicher und einfacher ihr Christsein als wir. Und das ist ein Zeugnis. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, dass diese europäische Mission von einer einfachen Frau ausgegangen ist, die verschleppt wurde, die gegen ihren Willen verheiratet wurde, die keine Heimat mehr hatte und in deren Leben Christus gestrahlt ist, dann ahnt ihr etwas über diese wunderbare Kraft, die wir in Jesus Christus haben dürfen. Und dass diese Kraft auch in unserer Gemeinde, hier in eurem Umfeld zum Wirken kommt, das wünsche ich mir sehr. Amen.